Hallo, willkommen beim Artischock-Podcast. Das ist der erste aus San Sebastian im Baskenland, dem spanischen Filmfestival, A-Filmfestival. San Sebastian ist nicht so groß wie Cannes, wie Venedig, auch nicht wie die Berlinale. Es ist sozusagen eine Kategorie niedriger in der Rangordnung der Filmfestivals. Man kann es vergleichen etwa mit Locarno. Viele Filme laufen hier. Selbst in den etwas beschränkten Umständen der Corona-Zeit sind es doch klar über 100 Filme in ziemlich vielen Sektionen. Es gibt zwei Wettbewerbe. Einen Wettbewerb um die sogenannte Goldene Muschel. Der hat auch deswegen diesen Namen Concha de Oro, diesen Namen, weil die Concha, das heißt Muschel, auch der Name der Bucht ist, einer der beiden Buchten von San Sebastian. San Sebastian ist eine besonders schöne Stadt, die eben an der Atlantikküste liegt. Ich bin nicht sicher, ob man nicht sogar im Hintergrund jetzt die Wellen rauschen hört, denn ich sitze tatsächlich gerade am Strand. Und mit Blick auf den Atlantik, also es ist tatsächlich genauso, wie sich manche Leute Filmfestivals vorstellen. Während in Venedig man auch sagen kann, es ist nicht alles Gold, was glänzt, ist in Sebastian schon alles Gold, was glänzt. Es macht sehr viel Spaß, hier zu sein und man sieht gleichzeitig gute und interessante Filme. Sowieso, jedes Jahr. Es gibt jedes Jahr hier auch eine große Retrospektive. Eigentlich sind die Retrospektiven von San Sebastian, also filmhistorische Retrospektiven, manchmal auch thematische Retrospektiven. Diese Filmretrospektiven sind die besten aller Filmfestivals, noch besser als die von Locarno. In diesem Jahr allerdings findet das nicht statt. Das ist eine der Sachen, die Corona zum Opfer gefallen sind. Was aber stattfindet, ist ein Wettbewerb eben um die Goldene Muschel neben dem zweiten Wettbewerb, wo die Nuevos Directores, also neue Regisseure, ausgezeichnet werden, bei denen Erstlings- und zweite Filme laufen. Dazu kommen wir dann vielleicht ein andermal. Die Concha de Oro, bei diesem Hauptwettbewerb, da laufen in diesem Jahr ganz besonders namhafte Filmemacher und Filmemacherinnen mit ihren Filmen. Das hat den Grund, dass die Filmfestspiele von Cannes nicht stattfanden. Und deswegen sind ziemlich viele Filme, die in Cannes gelaufen wären. Es gibt ja so eine Liste, wo Cannes 50 Filmtitel genannt hat, die sie gerne gezeigt hätten, um ihnen auch sowas wie das Siegel des Filmfestivals zu geben. Von diesen Filmen laufen einige hier im Wettbewerb und einige in anderen Reihen, teilweise auch in dem anderen Wettbewerb eben für die jungen Regisseure. Teilweise in der Reihe sogenannte Perlas, also Festivalperlen, wo auch ein paar Highlights etwa aus Venedig, etwa von der Berlinale laufen. Und wieder andere sogenannte Cannes-Filme oder Filme, die eben im Vorspann dann auch tatsächlich haben, das Siegel Cannes, offiziell Selection 2020, die laufen dann in den verschiedenen anderen Reihen. San Sebastian hat, was ja auch nahe liegt für ein spanisches Festival, hat einen Schwerpunkt spanischsprachiger Filme. Das heißt, es gibt eine Sektion, die heißt Made in Spain, bei der man spanische Filme und spanische Koproduktionen sehen kann. Und eine Sektion Horizontes Latinos, bei denen lateinamerikanische Filme laufen. Selbstverständlich auch brasilianische, also dann portugiesischsprachige Filme. Diesen Schwerpunkt gibt es und deswegen kommen hier auch viele Leute hin, die sich für diese Filmregionen interessieren. Es kommen Leute hin, die Filme aus diesen Regionen einkaufen wollen. Und daneben ist San Sebastian auch ein, wenn man so will, Publikumsfestival. Also es ist hier möglich, für jeden ins Kino zu gehen und auch für jeden eine Karte zu kaufen. Tatsächlich ist es hier auch im Unterschied zu anderen Festivals, wo alle rein können, nicht so, dass man überhaupt nicht mehr an Karten kommt oder dass man stundenlang anstehen muss. Man muss vielleicht mal 10 Minuten in der Schlange stehen, das ist ja klar. Aber man muss nicht stundenlang in der Schlange stehen. Und insofern hat man hier ein sehr bunt gemischtes Publikum. Man hat Menschen wie mich, Journalisten. Dann hat man Einkäufer, Rechtehändler, das, was man so Festivalprofessionelle Gäste nennt von Festivals, und dann hat man eben die mehr oder weniger normalen Menschen des Publikums, also cinephile Filmfans und Menschen, die einfach hier aus der Stadt stammen und die Lust haben, mindestens einmal im Jahr auf ein Festival zu gehen, in einen Festivalfilm. Deswegen ist mir zum Beispiel passiert, dass ich am vergangenen Samstag um 22:45 am Abend ins Kino gegangen bin, in einen chinesischen Film, der in der Reihe läuft der neuen Regisseure. Also ein Film, der in China auf dem Land spielt, von einem vollkommen unbekannten Regisseur, wo Chinesisch gesprochen wird, dann Baskisch und Spanisch untertitelt. Und man erlebt es da dann, dass 60- bis 70-jährige Damen da sitzen, wo man sich fragt, bist du jetzt China-Expertin oder wie kommt es, dass du ausgerechnet den chinesischen Film willst? Und dann ertappt man sich bei so einem Gedanken, der ja eigentlich ziemlich dumm ist und denkt dann, nein, ist doch toll, dass ganz normale Leute neugierig genug sind. Das würde man sich für andere Orte und Regionen dieser Welt, auch für Deutschland, auch wünschen, dass man das etwas häufiger erleben könnte, als zumindest ich es auf den deutschen Festivals erlebe. Ja, in dem Wettbewerb laufen dann eben Filmemacher, die man auch in Cannes erwarten würde. Zum Beispiel Thomas Vinterberg, der Däne, der mal in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat mit dem Film Das Fest, ich glaube im Jahr 1998. Dann läuft hier zum Beispiel ein neuer Film von François Ozon, der auch schon in Cannes und auch in Venedig und auch auf der Berlinale schon in den Wettbewerben lief, der auch hier in San Sebastian schon in dem Wettbewerb lief, der hat ihn auch schon mal gewonnen, vor etwa 10 Jahren. François Ozons Film heißt L'été 85, also der Sommer 85, und ist ein, wie ich finde, durchschnittlicher Ozon-Film. Das ist ein Film, der so beginnt, dass man erstmal denkt, man bekommt hier vielleicht sogar eine Serienmördergeschichte erzählt, jedenfalls die Geschichte eines perversen jungen Mannes, der offenbar ein schweres Verbrechen begangen hat und der in den ersten Sätzen schon sagt, dass er sich für den Tod interessiert, dass er vor Leichen Angst hat. Und es klingt so, als hätte er schon viele gesehen. Allerdings ist das eine Irreführung, das wird sich im Laufe des Films herausstellen. Das ist ja oft so, dass Ozon Vexierspiele in seinen Filmen erzählt, so auch hier. Denn das Ganze, vom Titel her denkt man ja erstmal, Sommer 85 ist eine leichte Sommergeschichte. Dann, wie gesagt, geht es los wie ein Serienmörderfilm. Und es stellt sich dann aber mit der Zeit heraus, dass es doch eine auch leichte Sommergeschichte wird, die dann sehr bittersüße und melancholische Momente enthält. Denn was eigentlich passiert ist, dass sich die Hauptfigur Alex, ein 16-jähriger Schüler mit gewissen Problemen an der Schule, aus kleinen Verhältnissen, der lebt in einem Urlaubsort an der französischen Atlantikküste, und segelt ganz gerne und ist ansonsten ziemlich einsam und in einer schwierigen Phase, wie man das ja mit 15, 16 gerne mal ist, dass sich dieser Alex in einen anderen Jungen verliebt, der heißt David, ist ein bisschen älter als er und ist eigentlich auch sein Gegenteil, also ein selbstbewusster Junge, ein Junge, der angeschwärmt wird von Männern wie Frauen, der ein Sportler ist, der toll segelt, der Motorrad fährt, der Alex, den die Freunde sich dann wirklich an, mit auf Motorradtouren nimmt. Und man verbringt verliebte 6 bis 8 Wochen, von denen Alex im Rückblick sagt, das sei die schönste Zeit seines Lebens. So viel hat er ja auch danach noch nicht erlebt, sondern er erzählt im Rückblick diese Geschichte. Er erzählt die seiner Anwältin, die auch eine Art Bewährungsbetreuerin ist. Das ist ein französisches Jugendstrafsystem, was mir nicht so ganz klar ist. Es ist auch nicht so wichtig. Es gibt eine Frau, die irgendwie vom Amt kommt und der ja alles erzählt. Und im Rückblick wird dann diese Geschichte erzählt. Kurz und gut stirbt dieser David und es ist nicht so, wie wir am Anfang denken müssen, dass ihn Alex umgebracht hat, sondern es ist tatsächlich ein Motorradunfall. Und es ist mehr eine melodramatische Geschichte, bei der es auch um enttäuschte Hoffnungen, um Eifersucht und solche Sachen geht, um gegenseitige Erwartungen, die einander nicht entsprechen. Es ist insofern ein typischer Ozon-Film mit Elementen, wie man sie aus Ozon-Filmen kennt. Ein bisschen Thriller, ein bisschen Liebesgeschichte, ein bisschen schwules Leben und Coming of Age in Frankreich. Ein bisschen auch Queer-Dressing, weil es eine Szene gibt, in der dann Alex sich tatsächlich wie ein junges Mädchen anzieht und schminkt wie ein Mädchen und eine Perücke mit langen Haaren aufsetzt. Also etwas, was Ozon sehr gerne in seinen Filmen zeigt. Und alles das fügt sich dann zusammen zu einem Film, den ich nicht sonderlich spannend fand, der aber auch keinesfalls schlecht ist, sondern der einfach eine Art durchschnittlicher Ozon-Film ist, bei dem wir unsere Erwartungen oder auch Wünsche und Hoffnungen bestätigt finden, aber mehr dann halt auch nicht. Und dieser Film läuft, wie gesagt, hier im Wettbewerb von San Sebastian als einer unter vielen. Über den Film von Thomas Winterberg werde ich ein andermal noch mehr erzählen, weil tatsächlich jetzt nicht mehr so viel Zeit ist und ich gleich ins Kino gehen möchte. Aber ganz kurz wollte ich noch erzählen, dass San Sebastian eröffnet wurde mit einem Film von Woody Allen. Das konnte man gewagt finden nach der Vorgeschichte der letzten Monate mit den Streitereien um Woody Allens Biografie und ihre Veröffentlichung, mit dem Wiederaufwärmen der alten Vorwürfe, wie gesagt, unbewiesene Vorwürfe, das ist oft genug dargelegt worden, gegen Woody Allen. Es steht hier Aussage gegen Aussage. Naja, und Woody Allen hat einen Film gemacht, der ganz gut ist, den ich eine positive Überraschung fand im ja doch ziemlich ermüdenden Spätwerk und auch ermüdeten Spätwerk von Woody Allen. Ein Film, der auf einem Filmfestival spielt, und zwar dem von San Sebastian. Das ist natürlich auch ein Grund, warum der Film hier läuft. Nicht der einzige, aber auch einer. Ich glaube, dass jedes Festival der Welt eigentlich dankbar wäre, sie können einen neuen Woody Allen-Film zeigen. Das ist dann natürlich auch so. Aber er wurde sicher auch hier gezeigt, weil er in San Sebastian gedreht ist, auf dem Filmfestival spielt und entsprechend auch vielleicht sogar, damit Woody Allen hier drehen konnte, er eine spanische Premiere versprechen musste. Ich glaube, ein Filmfestival kann sich nichts Schöneres wünschen als einen Film, der einerseits tatsächlich ganz viele filmhistorische Referenzen hat und eine Hommage an das Kino, vor allem an das klassische europäische Autorenkino ist. Und ein Film, der auch noch auf einem Filmfestival spielt, diesen Betrieb, diesen notorischen Betrieb, der sich in mancher Hinsicht auch nur Insidern erschließt, der eine Welt für sich ist, diesen Filmfestivalbetrieb ironisiert. Und gleichzeitig aber auch sehr charmant ironisiert, also nicht gehässig, nicht gegen das Filmfestival gerichtet, sondern schon auch klar macht, dass Filmfestivals ganz besondere Orte sind, ganz tolle Orte und eben eine Welt für sich und der ein bisschen sich in dieser Welt für sich bewegt. Und wenn dann noch das Ganze auf dem Filmfestival gedreht wurde, das gerade eröffnet wird, dann ist das natürlich der ideale Eröffnungsfilm. Und so war das in diesem Jahr für Woody Allen, für seinen Film Rifkin's Festival. Dieser Film erzählt von einer Figur, die heißt eben Rifkin, ein älterer Mann. Wallace Shawn spielt den. Den kennt man nicht so und dann eben doch, wenn man das Gesicht sehen wird. Das ist ein alter Ego der typischen von Woody Allen und ein Wiederaufleben, ein Wiedergänger der typischen Woody Allen-Figur. Also ein Stadtneurotiker, ein Künstler, der keine sportliche Figur hat, der ein Intellektueller ist und Geistesmensch, der sich außer für Filme und Bücher für schöne Frauen interessiert. Die müssen nicht jünger sein als er, aber oft genug sind sie es. Und der diese drei Passionen im Grunde wild durcheinander wirbelt und wild auch zusammen miteinander verschmilzt. Insofern, dass dieser Schriftsteller leidlich erfolgreich, der unter einem nicht gerade Writer's Block leidet, aber unter einer Schreibdepression. Das heißt, er schreibt und ist dann nie zufrieden mit dem, was er schreibt. Er vergleicht sich mal mit den ganz Großen, also mit Proust, mit Shakespeare, mit Dostojewski. Das führt natürlich dann entsprechend zu Enttäuschungen, weil das Niveau erreicht er auf keinen Fall. Und dieser Schriftsteller, der ist dann auch noch zwar die Hauptfigur des Films, aber nicht die Hauptfigur in seinem Leben gerade, weil er ist nur die Begleitung seiner Frau. Er ist auf dem Filmfestival von San Sebastian, obwohl er sich fürs Kino interessiert und davon auch Ahnung hat, nicht als dieser Kinointeressierte oder Kinoexperte, sondern als der Begleiter einer Public Relations Frau. Seine Frau macht PR für einen französischen Autorenfilm, der im Festival zu Gast ist. Diesen französischen Autorenfilmer spielt Louis Garrel, wie wir wissen, nicht nur ein schöner Mann und guter Schauspieler, sondern auch der Sohn von einem französischen Autorenfilmer, von Philippe Garrel. Und es ist sehr lustig zu sehen, wie mit Hilfe von den Dialogen von Woody Allen, Louis Garrel, da gewissermaßen auch die eigene Herkunft, also seinen Vater, die Welt seines Vaters, die Welt der Nouvelle Vague und des französischen Autorenkinos der 60er, 70er Jahre ironisiert. Und auch die Wichtigtuerei des europäischen Autorenfilms. Es gibt ja auch eine Wichtigtuerei des amerikanischen Films, aber hier geht es eben um das Europäische. Und es gibt, grob gesagt, viele Gelegenheiten zur Unterhaltung über das Kino, zum Beispiel zur Unterhaltung zwischen der Hauptfigur Rifkin und diesem französischen Autorenfilmer, die sich dann auch streiten, ob jetzt der amerikanische Film oder der französische besser ist. Klarerweise ist der Amerikaner ein Liebhaber des französischen Films und der Franzose ein Liebhaber des amerikanischen. Also der Franzose schwärmt von Howard Hawks und John Ford, so wie das Godard und Truffaut auch getan haben in ihren Texten. Und der Amerikaner schwärmt von Godard und Truffaut und von Bergman und Fellini. Und ähnlich wie das manche Amerikaner allemal Woody Allen ja auch gerne tun. Es ist ja vielleicht auch ein positiver Charakterzug, dass man die eigenen Sachen nicht so toll findet wie das, was man nicht hat. Und dass man das, was die anderen haben, bewundert. Davon abgesehen, es gibt eine Handlung, die aber eigentlich nur dazu dient, die Gelegenheit für Gespräche, für Gedanken, für Szenen zu schaffen. Diese Handlung ist die, dass unsere Hauptfigur eifersüchtig ist auf das Verhältnis seiner Frau zu dem von ihr betreuten Autorenfilmer. Er vermutet eine Affäre, dass er gleichzeitig selber, weil er einmal zum Arzt muss wegen Herzproblemen, sich dann in seine Ärztin, eine gut aussehende, sicher 20 Jahre jüngere Doktorin in San Sebastian verliebt, von der er selber auch mitbekommt, dass die Ehe Probleme hat. Die ist mit einem Maler zusammen, der fremd geht. Sie verbringen auch einen Tag an der baskischen Küste in einem Nachbarort von San Sebastian. Das gibt alles die Gelegenheit, hier auch diese Landschaft und die Städte und die Region ins Bild zu rücken. Das ist sehr, sehr schön und wird sicherlich der baskischen Tourismusbehörde auch gut gefallen. Und jetzt, wo ich das gerade sage, muss man wissen, blicke ich über einen Strand, einen 180 Grad geformte Bucht, auf der ein relativ starker Wellengang auf diesen Strand kommt. Und man sieht ungelogen rund 80, vielleicht sind es sogar 100 Surfer, die vor allem, die alle in Neoprenanzügen, also alle so ein bisschen wie schwarze Robben aussehen, auf unterschiedlichen bunten Surfbrettern, und die alle da so lauern und warten, dass wieder eine große Welle kommt, auf der sie dann surfen können. Das ist alles bei Sonnenschein mit ein paar weißen Wolken im Hintergrund. Das muss man vielleicht dazu sagen, wenn ich jetzt hier über diesen Film erzähle. Rifkin's Festival, das ist nicht Ripley's Game, das war ein freudscher Versprecher, das hat aber nichts mit Ripley's Game zu tun. Rifkin's Festival ist außerdem ein Film, und das ist, wenn man so will, der innere Kern, die Seele dieses Films, der selber eine Hommage ins europäische Autorenkino ist, denn die Hauptfigur hat immer Tagträume. Und diese Tagträume oder manchmal auch Albträume nachts, die haben die Form und das Antlitz von europäischen Filmen. Das heißt, gewissermaßen stellt Woody Allen und sein Kameramann Vittorio Storaro, der ja schon öfters mit ihm ganz großartige Bilder geschaffen hat, die stellen berühmte Szenen aus berühmten Klassikern des europäischen Films nach und auch des amerikanischen, weil Citizen Kane kommt auch mal vor. Ansonsten sind es nur europäische Filme. Godards Außer Atem, Truffauts Jules und Jim, Fellinis 8,5, Bergmans Das siebte Siegel und Bergmans Persona, Buñuels Film, ich glaube, das sind jetzt alle, vielleicht habe ich irgendwas vergessen, die werden nachgestellt und gewissermaßen träumt die Hauptfigur Rifkin sich selbst und die Menschen, die er kennt, also den französischen Autorenfilmer, die Ärztin, in die er sich verknallt hat, und seine Frau in diesen Film hinein. Auch seine Schwägerin, die er heimlich anschwärmt, in die er selber mal verliebt war, und seinen Bruder, der eben besagte Schwägerin dann geheiratet hat, die kommen vor in diesen Tagträumen. Und das ist alles einerseits ziemlich lustig, andererseits auch sehr liebevoll, weil schon die Hauptsache hier die Passion des Regisseurs Woody Allen für seinen Gegenstand, für das Kino und für besagte Filme ist. Und insofern ist es eine große Liebeserklärung ins europäische Kino. Wer Woody Allens Texte kennt, auch seine Autobiografie, die ich ziemlich geschwätzig und uninteressant fand, weiß aber, dass das Interessanteste in diesem Buch dann die Passagen sind, in denen er über seine Filmvorlieben schreibt und versucht teilweise auch zu erklären, warum er etwas mag. Er tut das zu wenig. Auch hier kann man sagen, sind es vor allem Fußnoten, wo er erwähnt, dass er etwas mag. Auch hier muss das Bild für sich selber stehen. Es gibt nicht viele Erklärungen, aber es gibt immerhin Bilder. Und der Film hat dann bei einem Zuschauer wie mir die Wirkung, dass man selber sich wünscht, man würde auch mal wieder diese Filme von Bergmann oder Truffaut oder Godard oder Fellini sehen. Insofern ist es auch in der Hinsicht der perfekte Eröffnungsfilm. Und mit dieser Bemerkung, glaube ich, war das jetzt vielleicht nicht der perfekte Eröffnungspodcast, aber doch immerhin ein Eröffnungspodcast aus San Sebastian. Ich verabschiede mich mal fürs Erste und werde mich sicher nochmal wieder melden, wieder hier von dem Festival und von anderen Filmen erzählen. Bis die Tage. Danke. Tschüss.